NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Fußball-Bundesligist Bayern München hat gerade mal nicht einen so guten Lauf. Vermutlich liegt das daran, dass die Gegner mehr Tore schießen. Für Vorstandschef Rummenigge aber offenbar eine ganz belastende Situation.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Wir werden mit dem heutigen Tag diese herabwürdigende, chemische, faktische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen.
Rummeniges Offensive gegen die Medien am Schluss unserer Sendung. Mehr davon. Vorher noch dieses: Mietpreisbremse, weil sie nicht wirkt. Diskutiert der Bundestag schärfere Regeln. Kohleausstieg. Die Ostländer melden sich nun zu Wort. Und Häftlingstod. Neue Erkenntnisse zu den Ereignissen in Kleve. Die Mieten, vor allem in den Großstädten, kennen nur eine Richtung momentan, nach oben. Und daran hat auch die bislang geltende Mietpreisbremse nichts geändert. Die soll nun nachgeschärft werden. Die Regelung besagt ja, dass die Mieten nicht über 10% der ortsüblichen Miete steigen dürfen, es sei denn, der Vermieter kann besondere Gründe vorweisen. Und außerdem gibt es Grenzen für die Umlage von Kosten für Renovierungen. Im Bundestag wurde heute in erster Lesung darüber debattiert. Dagmar Pepping hat zugehört.
Justizministerin Katharina Barley redete nicht um den heißen Brei herum. Sie hätte sich beim Schutz der Mieter mehr vorstellen können, sagte die SPD-Politikerin mit Blick auf die Unionsabgeordneten im Saal. Trotzdem:
Das ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Paket.
Punkt 1 des Paketes: eine leichte Verschärfung der Mietpreisbremse. Die Koalition will eine Auskunftspflicht für Vermieter einführen. Sie müssen künftig vor Abschluss eines Vertrages angeben, auf welche Ausnahme bei der Mietpreisbremse sie sich berufen, wenn sie eine höhere Miete verlangen als eigentlich erlaubt. Damit Mieter eine überhöhte Miete einbehalten können, will die Koalition die Hürden für eine notwendige Rüge des Verstoßes senken. Zweiter Punkt des Paketes: eine geringere Modernisierungsumlage.
Das ist für viele Mieterinnen und Mieter ein großes Problem, dass sie nach einer Modernisierung ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Und dem dürfen wir nicht tatenlos zusehen.
Künftig sollen Vermieter nur noch 8% der Modernisierungskosten auf die Miete umschlagen dürfen, nicht mehr 11%. Justizministerin Barley und ihre SPD wollten die Umlage noch weiter senken. Die Union lehnt das aber ab. Einigkeit besteht aber darin, erstmals bundesweit eine Kappungsgrenze einzuführen.
Eine Mieterhöhung ist nur bis zu 3 Euro pro Quadratmeter innerhalb von 6 Jahren zulässig.
Schwarzen Schafen unter den Vermietern, die langjährige Mieter gezielt aus ihren Wohnungen verdrängen wollen und dabei zu schikanösen Mitteln greifen, drohen zudem künftig Bußgelder von bis zu 100.000 Euro. Für den CDU-Politiker Jan-Marco Lutschak ein wichtiges Signal an die Mieter.
Wir dulden nicht, dass jemand Modernisierung nutzt, um Menschen ganz bewusst, ganz zielgerichtet aus den Wohnungen herausmodernisiert.
Die Opposition ließ kein gutes Haar an den Plänen der Koalition. Allerdings aus sehr unterschiedlichen Gründen. Für die FDP forderte der Abgeordnete Daniel Föst, die Mietpreisbremse ersatzlos zu streichen.
Die Mietpreisbremse kann die Mietenexplosion nicht lösen. Sie verschlimmert sogar das Problem, denn sie ist eine Wohnbaubremse und darum gehört sie nicht verschärft, sondern abgeschafft.
Das Rezept der FDP, um mehr bezahlbaren Wohnraum, insbesondere in Städten, zu schaffen:
bauen wir mehr, bauen wir schneller und bauen wir günstiger.
Der AfD-Politiker Udo Hemmelgarn warf der Großen Koalition sozialistischen Klamauk vor.
Für die finanzschwächeren Mieter fordern wir eine sofortige und kräftige Erhöhung des Wohngeldes sowie die Erweiterung des Empfängerkreises.
Den Grünen und der Linksfraktion gehen die Pläne von Union und SPD dagegen nicht weit genug. Wegen der vielen Ausnahmen sei die Mietpreisbremse ein Rohrkrepierer, kritisierte die linke Wohnungsbauexpertin Karin Ley.
Davon profitiert doch nur ein Bruchteil der Mieterinnen und Mieter. Also wenn da vielleicht 0,5% der Mieter irgendwas von dieser Regelung haben, dann ist es wirklich viel.
Die Forderungen der Linken: sämtliche Ausnahmen bei der Mietpreisbremse streichen, die Modernisierungsumlage abschaffen und einen Mietenstopp einführen. Das heißt, Mieten dürfen nur noch so viel steigen wie die Inflation. Chris Kühn von den Grünen bezeichnete den Gesetzentwurf der Koalition als Augenwischerei.
Es ist nicht deswegen zu wenig, weil die Mietpreisbremse in 2 Jahren in ganz Deutschland auslaufen wird. Und dann sind wir wieder bei Null, bei der Frage des Mietenanstiegs im Bestand.
Was die Mieter wirklich bräuchten, wären eine Stärkung des Kündigungsschutzes und wirksame gesetzliche Maßnahmen, um Mietwucher zu begrenzen, so der Grünen-Politiker.
Strom aus dem Verbrennen von Braunkohle, das soll in Deutschland ja bald der Vergangenheit angehören. Und man mag es angesichts der Auseinandersetzungen um den Hambacher Forst ja auch kaum glauben, aber die Kohlekommission soll bis Ende des Jahres Vorschläge machen, wie der Ausstieg aus der Braunkohleförderung organisiert werden kann. Doch Braunkohle ist kein ausschließlich westdeutsches Thema. Heute haben sich die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Reviere gemeldet. Angela Ulrich berichtet.
Die drei Ostministerpräsidenten Kretschmer, Woidke und Haseloff kleckern nicht, sie klotzen. Für einen sozialverträglichen Umbau der Kohleregionen in der Lausitz, in Mitteldeutschland und im Rheinischen Revier ist richtig viel Geld nötig, sagen die Länderchefs von Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. 60 Milliarden Euro müssten langfristig eingesetzt werden, rechnet Rainer Haseloff, CDU, aus Magdeburg vor.
Unsere Hauptbotschaft ist ja die, dass wir aus der jetzigen Planung des Betriebes dieser Reviere nicht aussteigen können, wenn wir nicht echtes Geld einsetzen wollen. Möglicherweise 50-50 aus der Wirtschaft und aus dem Steuertopf, muss man sehen.
Steuergeld also und Beiträge von Privatunternehmen, das ist die Idee der Regierungschefs. Wie diese Summe aber verlässlich fließen soll, und zwar langfristig für die Kohleregionen, darauf gibt es zunächst keine echte Antwort. Verankert in ein Bundesgesetz nach dem Vorbild des Bonn-Berlin-Gesetzes, so sehen es die Ministerpräsidenten. Der zweite Punkt für einen gelingenden Umbau heißt Zeit. Hals über Kopf läuft beim Kohleausstieg gar nichts, mahnt SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Wenn Sie sehen jetzt mal im Vergleich, Steinkohlebergbau, Ausstieg 1988 beschlossen. Dieses Jahr ist die letzte Zeche dicht gemacht worden. 30 Jahre. Neben dem Geld braucht man auch die entsprechende Zeit, um die Maßnahmen umsetzen zu können. Und außerdem gibt es auch eine große Sicherheit dann für die Beschäftigten.
Der Osten habe schon überproportional bluten müssen. Für die deutschen Klimaziele beklagen die Ostregierungschefs. Schon in den 90er Jahren, als die Chemiestandorte der neuen Länder zusammenbrachen. Das darf sich nicht wiederholen, appelliert Rainer Haseloff.
So eine Transformation werden wir unseren Menschen nicht noch mal zumuten.
Zwar bekennen sich die drei Ministerpräsidenten immer wieder zum Klimaschutz. Der müsse mit Wirtschaftswachstum aber verbunden werden. Er wolle eine positive Geschichte aus dem Kohleausstieg machen, sagt Michael Kretschmer aus Sachsen. Aber
das Thema Klima ist so aufgeladen gerade, dass scheinbar jeder Preis gerechtfertigt werden kann. Und das, glaube ich, ist nicht gut für unser Land und es ist extrem schädlich für die Region.
Geld aus ersten Sofortmaßnahmen solle zunächst in neue Straßen- und Schienenverbindungen gehen.
In 45 Minuten wäre man vom Hauptbahnhof Berlin in Weißwasser, in Cottbus sogar noch etwas schneller, wenn es eine leistungsfähige ICE-Verbindung geben würde. Das ist natürlich dann eine ganz andere Diskussionsgrundlage für die Zukunft dieser Region, als wenn man heute damit einem Bummelzug hinfahren muss.
Forschungsinstitute und Behörden müssten angesiedelt werden. Doch noch gibt es konkrete Pläne erst für ein Batteriewerk, das aber in keinem Kohlebundesland, sondern in Thüringen. Grünen-Chefin Annalena Baerbock findet es richtig, die betroffenen Regionen zu unterstützen.
Aber das muss dann Hand in Hand gehen mit einem geordneten Kohleausstieg und es muss vor allen Dingen Hand in Hand gehen mit einem Aufbau, einer Entwicklung der Region in die Zukunft.
Seit Monaten ringt die sogenannte Kohlekommission um einen Fahrplan für den deutschen Kohleausstieg. Schritt 1 sollen dabei Vorschläge sein, wie neue Arbeitsplätze in die Kohleregionen kommen könnten. Eigentlich sollte es bis Ende des Monats erste Ergebnisse geben, doch die Kommission ist im Verzug. Die Ministerpräsidenten wollten den Druck mit ihrem Auftritt erhöhen.
Der Wolf ist zurück in Deutschland und seitdem sich das erste Rudel vor fast 20 Jahren in Brandenburg ansiedelte, da breitet sich der Scheuräuber kontinuierlich nach Westen aus. Niedersachsen ist aus Wolfssicht geradezu ein Paradies und seit ein paar Wochen gefällt es Isegrim auch in NRW. Der Kreis Wesel im Westen der Republik gilt als Wolfsgebiet. Nun ist der Wolf kein Kuscheltier, sondern ein großer Räuber, der in unseren Breiten keine natürlichen Feinde hat. Und dafür ist das Nahrungsangebot reichlich. Viel Wild und natürlich auch Nutzvieh. Klar, dass Landwirte und Züchter dem Wolf kritisch gegenüberstehen. Doch einfache Lösungen gegen den Wolf gibt es nicht. Er steht unter strengem Naturschutz, Abschuss verboten. Der Wolf war heute Thema im Bundesrat. Martin Mayer berichtet.
Der Wolf ist zurück und er spaltet das Land. Tierschützer jubeln, denn vor mehr als einem Jahrhundert sind Wölfe in Deutschland durch intensive Jagd ausgerottet worden. Landwirte dagegen fürchten um ihr Vieh. Und viele Bewohner auf dem Land hätten Angst, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus.
Wenn Wölfe sich den Dörfern nähern und Familien mit Kindern Angst haben, ihre Kinder noch im Sandkasten spielen zu lassen, dann nehme ich das persönlich sehr, sehr ernst.
Tatsächlich ist das Risiko für Menschen äußerst gering. Zwar können die Tiere einen Erwachsenen töten, aber das ist in den vergangenen 40 Jahren in Europa nie passiert. Wölfe sind scheue Lebewesen. Doch die Sorge müsse man ernst nehmen, sagt Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt.
Bei allen Artenschutz, der Mensch muss weiterhin an erster Stelle stehen. Wir fordern daher vom Bund, wo das wiederholte Auftauchen von Wölfen in Ortschaften Gefahren hervorrufen kann, dafür Rechtssicherheit bei notwendigen Entnahmen zu schaffen.
Heißt im Klartext Abschießen von Wölfen. Das ist derzeit in der gesamten EU nur in wenigen Ausnahmen erlaubt. Schließlich drohte die Art auszusterben. Die Länder Sachsen, Niedersachsen und Brandenburg wollen die strengen Gesetze zum Abschuss lockern. Und sie fordern, dass der Staat Präventionskosten künftig vollträgt. Gemeint sind hier etwa spezielle Schutzzäune. Doch die könnten eben nicht überall gebaut werden, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies.
Wir können aus Gründen der Artenvielfalt und auch aus Gründen der touristischen Nutzung Bereiche wie die Alm, die Heide oder auch andere Bereiche nicht flächendeckend mit Herdenschutzmaßnahmen in Hochsicherheitszonen verwandeln. Das wird nicht funktionieren und das kann auch nicht unser erklärtes Ziel sein.
Manchen Bauernverbänden geht all das nicht weit genug. Sie fordern Abschussquoten. Der wirtschaftliche Schaden für Landwirte ist allerdings vergleichsweise gering. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz bekommen die Bauern in Deutschland im Jahr etwa 130.000 Euro als Ausgleich für gerissene Tiere. Die drei Bundesländer wollen die Zahlungen verbessern. Vor allem fordern sie aber ein bundesweites Wolfsmanagement. Ziel sei es, das Nebeneinander von Wolf, Mensch und Nutztieren zu ermöglichen, erklärt Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus.
Und das heißt auch ausdrücklich, dass Wolf und Mensch, und es ist ein hochintelligentes Tier, wieder in Symbiose zusammengebracht werden muss.
Denn der Bestand geht nach oben. Aktuell leben in Deutschland Experten zufolge rund 60 Wolfsrudel. Geschätzt sind das weniger als 400 Tiere. Der Tierschutzverein NABU kritisiert deshalb, dass es bei der Debatte im Bundesrat zu sehr um das Töten der Wölfe gegangen sei.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info, 18.42 Uhr. Ende September starb ein inhaftierter Syrer im Gefängnis im niederrheinischen Kleve. Und das Tragische an der Sache, der Mann saß dort wegen einer Namensverwechslung über 70 Tage lang zu Unrecht ein. Und er habe sich deshalb wohl selbst umgebracht, so lautete bislang die offizielle These. Doch daran gibt es mittlerweile Zweifel. Angeblich soll der Mann noch versucht haben, über eine Sprechanlage Hilfe zu holen. Diese Notrufe wurden aber nicht bemerkt. Warum also sollte jemand Hilfe holen, der sich umbringen will? Justizminister Biesenbach ist nun in Erklärungsnot, wie Daniela Junghans berichtet.
Was geschah in der JVA Kleve am Abend des 17. September 2018? Das versucht die Staatsanwaltschaft seit Wochen zu klären. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Frage, wie der inhaftierte Syrer zu Tode kam. Klar ist nur, in der Zelle des Mannes gab es einen Brand, bei dem er schwer verletzt wurde und an dessen Folgen er Tage später im Krankenhaus starb. Die vorherrschende These, ein Suizid, der Syrer soll depressiv gewesen sein. Doch jetzt gibt es Zweifel. Nach einem Bericht der Landesregierung an die Abgeordneten wurde in der Zelle während des Brandes der Alarmknopf gedrückt, was möglicherweise gegen einen Suizid spricht. Bislang hatte der Justizminister betont, der Gefangene habe die Notrufanlage nicht betätigt. Nun gebe es neue Erkenntnisse, sagt Ministeriumssprecher Markus Strunk.
Das Ministerium hat von Anfang an sehr offen und transparent den Sachstand mitgeteilt, den es selber hatte. Aufgrund der Berichtslage der Staatsanwaltschaft und der Berichtslage der Justizvollzugsanstalt. Das ist ein laufendes Verfahren, in dem sich immer neue Erkenntnisse geben können und eben auch ein alter Sachstand als überholt dastehen kann. Das, was wir mitgeteilt haben, entsprach zu dem jeweiligen Zeitpunkt unserer Berichtslage.
Dass die neuen Erkenntnisse im Widerspruch zu alten Aussagen des Ministers stehen, empört die Landtagsopposition, auch Grünen-Fraktionschefin Monika Düker.
Gerade weil es so viele Ungereimtheiten gibt angesichts des Sachstands, den wir kennen, gerade weil es so viele Widersprüche auch gibt in den Aussagen des Justizministers, brauchen wir dringend und schnell Aufklärung. Denn diese Suizidtheorie glaube ich persönlich nicht mehr.
Grüne und SPD sehen nun die Glaubwürdigkeit des Justizministers schwinden. Dabei sei es auch unerheblich, wie es zu den falschen Informationen an die Abgeordneten und die Öffentlichkeit gekommen sei, meint Sven Wolf, der SPD-Fraktion. Vize im NRW-Landtag.
Also ob das eine Vertuschung sein soll oder ob das schwere handwerkliche Fehler im Ministerium sind, das kann ich nicht bewerten. Aber dafür trägt der Minister Biesenbach die politische Verantwortung.
Peter Biesenbach sei nicht mehr der richtige Mann, um die Angelegenheit aufzuklären, meinen Grüne und SPD. Für die Sozialdemokraten fordert Sven Wolf deshalb den Rücktritt des Ministers.
Ich glaube, mit ihm können Zweifel nicht mehr ausgeräumt werden. Und daher fordere ich, dass Herr Minister Biesenbach die politische Verantwortung übernimmt. Und daher fordere ich, dass Herr Minister Biesenbach zurücktritt.
Die Angelegenheit ist für die Landesregierung wohl noch lange nicht ausgestanden. Ganz im Gegenteil. Denn SPD und Grüne denken längst über einen Untersuchungsausschuss nach. Der hätte eine Menge Fragen zu klären, denn der Syrer saß nach einer Verwechslung mit einem gesuchten, dunkelhäutigen Mann aus Mali 70 Tage lang völlig zu Unrecht in Haft, was offenbar niemandem auffiel. Außerdem spricht einiges dafür, dass der Häftling psychische Probleme hatte und entsprechende Informationen nicht weitergeleitet wurden. Auch das sollen die Ermittlungen klären, sagt Günther Neifer von der Staatsanwaltschaft Kleve.
Wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen 6 Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Kleve wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung im Zusammenhang mit der Inhaftierung des syrischen Staatsangehörigen. Daneben haben wir einen Anfangsverdacht und Ermittlungen aufgenommen gegen eine Person, die im medizinischen Bereich der Justizvollzugsanstalt Kleve eingesetzt ist. Da lautet der Vorwurf fahrlässige Tötung. Wir haben Erkenntnisse, dass möglicherweise dieser Person Hinweise auf den Gesundheitszustand des syrischen Staatsangehörigen vorlagen und er diese Hinweise nicht weitergegeben hat.
Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, wir haben es gehört, hat den Rücktritt von NRW-Justizminister Biesenbach gefordert. Dafür sei aber die Zeit noch nicht gekommen, meint Bettina Altenkamp in ihrem Kommentar.
Bitte keine parteipolitischen Scharmützel. Denn genau das sind die Rücktrittsforderungen von SPD und Grünen an den Justizminister. Für solche Forderungen ist es noch viel zu früh und für parteipolitische Scharmützel sind die Vorgänge um den zu Unrecht inhaftierten und nach einem Zellenbrand gestorbenen 26-jährigen Syrer einfach zu ungeheuerlich. 70 Tage Haft und keinem ist aufgefallen, dass da der Falsche in der Zelle sitzt. Weder Polizei, noch Haftärzten oder Psychologen, noch Justizvollzugsbeamten. Da kommt bei mir die Frage hoch, wo leben wir hier eigentlich? Und es geht ja noch weiter. Erst nach dem Brand und dem tragischen Tod des Syrers fällt überhaupt erst auf, dass er gar nicht der war, für den man ihn über 70 Tage gehalten hatte. Aufklärung und Aufarbeitung sind dringend nötig. Das hat im Grunde gerade erst begonnen. Denn während der langen Haftzeit hat der 26-Jährige mit vielen Kontakt gehabt, wurden viele Akten angelegt. Das heißt, von den Ermittlern müssen viele Gespräche geführt, Akten und Daten ausgewertet werden. Dass SPD und Grüne jetzt schon den Rücktritt des nordrhein-westfälischen Justizministers fordern, erscheint mir unangemessen. Ja, Justizminister Biesenbach hatte zunächst erklärt, dass der 26-jährige Syrer in der Brandnacht keinen Notruf in der Zelle betätigt hat. Offenbar hat er sich zu dieser Einschätzung hinreißen lassen, weil nichts dagegen sprach. Das war mindestens naiv, aber gibt eben den Stand der Ermittlungen zu einem sehr frühen Zeitpunkt wieder. Seit Donnerstag vergangener Woche ist bekannt, dass die Daten aus der JVA Kleve offenbar doch noch vorliegen und ausgewertet werden können. Nach jetzigem Stand wurde der Notrufknopf offenbar doch gedrückt. Das nährt Zweifel an der Vermutung, dass sich der 26-Jährige selbst töten wollte. Aber auch hier gilt, die Ermittlungen gehen noch weiter, sind längst nicht abgeschlossen. Ganz nebenbei hilft es der Staatsanwaltschaft vermutlich auch nur sehr bedingt, wenn Details aus nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Papieren aus unbekannter Quelle plötzlich doch öffentlich werden. All die zugegeben, teilweise verwirrenden Fakten und neuen Details gehören zu den laufenden Ermittlungen, die eben noch nicht abgeschlossen sind. Zwischenergebnisse können in einem so komplexen Fall kein Grund für parteipolitische Scharmützel und Rücktrittsforderungen sein. So etwas kann, wenn überhaupt, erst am Ende stehen, wenn wirklich alle Fakten und Versäumnisse auf dem Tisch liegen und Verantwortliche tatsächlich klar benannt werden können.
Der Kommentar von Bettina Altenkamp im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die polnische Regierung hat es seit heute schwarz auf weiß. Ihre Regelungen zur Neubesetzung von Richterstellen und die Zwangspensionierung von deren Vorgängern, die müssen sofort rückgängig gemacht werden. So steht es in einer einstweiligen Anordnung des Europäischen Gerichtshofes. Die polnische Regierung hatte die Altersgrenzen für Richter abgesenkt, weshalb Ältere sofort ihre Posten räumen sollten. Damit geht also die Auseinandersetzung zwischen Warschau und Brüssel in eine neue Runde. Die EU-Kommission hatte die Anordnung gegen diese polnische Regierungsgesetzgebung beantragt. Jan Palok hat erläutert die Reaktionen aus Warschau.
Zweifel daran, ob die polnische Regierung einem für sie ungünstigen Gerichtsbescheid überhaupt Folge leisten werde, hatten führende Politiker der Regierungspartei PiS immer mal wieder selbst heraufbeschworen. Etwa noch im September Vizepremier Gowin mit einer Interviewäußerung, notfalls müsse Polen solche Urteile ignorieren. Freilich war Gowin hinterher offenbar von den eigenen Mitstreitern zurückgewiesen worden und schwächte seine Worte zur Privatmeinung ab. Dennoch ist die Einschätzung so etwas wie Peace-Parteilinie, dass weder die EU noch der Europäische Gerichtshof EuGH überhaupt befugt sind, über die polnische Justizpolitik zu richten. Nun aber zwingt der Bescheid des Europäischen Gerichtshofs die Warschauer Regierung, Farbe zu bekennen, und erste Stellungnahmen klangen eher nicht nach Eklat. Polen sei EU-Mitglied und werde sich an europäisches Recht halten, sagte sinngemäß die Sprecherin der PiS-Partei. Und der Sprecher des Staatspräsidenten, auf dessen Arbeit die umstrittenen Justizgesetze nicht zuletzt fußen, meinte im Radiosender RMFFM, entscheiden würde zwar die polnische Regierung, aber möglicherweise könnte eine dieser Entscheidungen tatsächlich eine Änderung des Gesetzes über das oberste Gericht sein. Und auf die Nachfrage, ob damit der ursprüngliche Rechtszustand wiederhergestellt würde, also zwangspensionierte Top-Richter wieder in Amt und Würden kämen, sollte der ursprüngliche Rechtszustand wiederhergestellt werden, dann sieht es danach aus, dass das Gesetz über das oberste Gericht verändert werden sollte. Die Verfügung aus Luxemburg platzt mitten in den Endspurt im polnischen Kommunalwahlkampf. Dem Urnengang am Sonntag, überhaupt erster Stimmungstest seit dem Machtwechsel, wird überregionale Bedeutung zugemessen, zumal er den Auftakt bildet für eine ganze Serie von Wahlen, Europawahl, Parlaments- und schließlich Präsidentschaftswahlen. Diverse Kommentatoren wiesen darauf hin, dass eine Debatte über den Verbleib des Landes in der EU unmittelbar vor dem Urnengang PiS eher schaden könnte, da eine große Mehrheit der Bürger nach Umfragen pro-europäisch eingestellt ist. Zuletzt hatten führende PiS-Politiker bis hoch zu Parteichef Kaczynski Spekulationen über einen Poll-Exit zurückgewiesen. Die PiS stehe zur EU-Mitgliedschaft Polens. Indes äußerte sich auch die ebenfalls zwangspensionierte Gerichtspräsidentin Małgorzata Gersdorf, die sich nun Hoffnung machen kann, wieder unbestritten die oberste Richterin Polens zu sein. Angesichts einer eher blassen politischen Opposition war sie zum zwischenzeitlich prägnantesten Gesicht des verbliebenen Widerstands gegen den Kurs der PiS-Regierung in Polen geworden. Den Bescheid aus Luxemburg kommentierte sie so. Ich bin zufrieden, dass unsere Argumente berücksichtigt wurden. Aber nicht damit, dass die polnische Regierung, die Regierung meines Vaterlandes, uns zwang, uns an den Europäischen Gerichtshof zu wenden. Das ist unnötig und beschädigt die Würde unseres Landes. Es macht mir Sorgen.
Wir bleiben bei der europäischen Politik. In Brüssel, da haben seit Mittwoch die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfeltreffen zusammengesessen. Es ging um den Brexit und um Migrationsfragen. Und da man bereits so schön beisammen war, schloss sich gleich ein Gipfeltreffen mit den asiatischen Staaten an. Aber auch Vertreter Russlands und Australiens waren dabei. Und so waren am Ende 2/3 der weltweiten Wirtschaftsleistung um den Tisch versammelt. Es ging um die chinesischen Wirtschaftsambitionen in Europa und um anderes. Stefan Überbach berichtet.
Gipfeltreffen im Akkord. So eine Woche gibt es in Brüssel auch nicht oft. Erst die Europäer unter sich, mal mit, mal ohne die Briten, dann das Asien-Europa-Treffen und zum Schluss noch der EU-Südkorea-Gipfel. Ein Stresstest nicht nur für Diplomaten, sondern auch für Bürger und Polizei. Seit Tagen gilt in der belgischen Hauptstadt Sicherheitsstufe 1, Verkehrschaos und Luftraumüberwachung inklusive. Kein Wunder, so viele Staats- und Regierungschefs findet man schließlich nur selten an einem Ort. 53 Delegationen sind beim ASEM-Treffen vertreten. Russland, Australien, China, Japan und viele andere mehr. Insgesamt repräsentiert die Konferenz 2/3 der weltweiten Wirtschaftsleistung und 2/3 der Weltbevölkerung. Man könnte auch sagen, am Tisch sitzt eine Gruppe mit sehr viel Macht. EU-Ratspräsident Donald Tusk.
We should all make use of this impressive weight
Wir alle sollten dieses beeindruckende Gewicht dafür nutzen, um globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Zum Beispiel die Streitereien beim Handel, die Millionen von Jobs in Gefahr bringen. Und natürlich das wachsende Misstrauen gegenüber den internationalen Institutionen. Denn dieses Misstrauen untergräbt die Stabilität unserer Gesellschaften. Der Name Donald Trump fällt zwar nicht, trotzdem darf sich der US-Präsident angesprochen fühlen. Denn natürlich ist der Schulterschluss zwischen Europa und Asien ein Signal Richtung Washington. Auch wenn die europäische Chefdiplomatin Federica Mogherini sagt, unsere Treffen sind nie gegen jemanden gerichtet.
We don't organize meetings against anyone.
Wir setzen auf Partnerschaft und internationale Regeln und nicht auf nationale Alleingänge. Das ist die Botschaft heute aus Brüssel. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Der Gipfel zeigt, dass sich hier Länder versammeln aus Europa und Asien, die alle einen regelbasierten Welthandel wollen, sich zum Multilateralismus bekennen. Unser Thema heißt Verbindungen schaffen.
Etwa bei der Cybersicherheit und in der Forschung, aber auch bei Wissenschaft und Kultur. Die Europäische Union setzt dabei auf den Ausbau von Verkehrs- und Handelswegen, auf Netzwerke für Digitales und Energie, auf Austauschprogramme für Jugendliche und Studenten. Denn auch die Menschen auf beiden Kontinenten sollen zueinander finden. Abschottung à la Trump ist jedenfalls für Europa und Asien keine Lösung. Das macht die Gipfelerklärung mehr als deutlich und bekräftigt unter anderem das Atomabkommen mit dem Iran. Es gilt Partnerschaft statt Protektionismus. Beim Handel sowieso, aber auch beim Kampf gegen den Klimawandel. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, der amtierende EU-Ratspräsident.
Die asiatischen Staaten sind die Region mit dem größten Energiebedarf weltweit. Das heißt, da ist natürlich entscheidend, dass hier an einem Strang gezogen wird.
Alles gut also zwischen den Kontinenten? Nein, das nicht. Handelsbeschränkungen gibt es nämlich auch in asiatischen Ländern, kritisieren die Europäer. Und beim Thema Menschenrechte sieht die EU ebenfalls große Defizite, etwa die Einschränkung von Presse- und Meinungsfreiheit in China oder die Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingyas in Myanmar. Beim anschließenden Treffen zwischen der EU und Südkorea am Abend soll es auch um den Stand der Abrüstungsgespräche gehen. Der nordkoreanische Präsident Kim hatte den Abbau sämtlicher Atomanlagen versprochen. Einen Zeitplan dafür gibt es allerdings nicht.
Stefan Überbach aus Brüssel. Also wir Medien, wir sind ja schon schlimm. Wenn es beim FC Bayern München mal nicht so läuft, dann fangen wir an, dafür die Spieler zu kritisieren. Das ist wirklich schlimm. Noch viel schlimmer ist, wir fragen vorher nicht nach bei Hoeneß und Co., den Vereinsbossen der Münchner. Denen gefällt das überhaupt nicht. In einer Pressekonferenz beschwerten sich heute die Bayern-Bosse und auch der Sportdirektor Salihamidžić über den Ton in der Berichterstattung. Philipp Nagel mit einer Steilvorlage aus München.
Kurz nach 12 Uhr heute Mittag. Einheitlich im Anzug und hellblauen Hemd betreten die Bayern-Bosse das Podium im Pressekonferenzraum an der Säbener Straße. Startschuss zu einem denkwürdigen Auftritt und einer Generalabrechnung mit den zu kritischen Medien und Deutschlands Fußballexperten.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute für den FC Bayern, weil wir Ihnen mitteilen möchten, dass wir uns das ab sofort nicht mehr gefallen lassen. Sie mögen viel Spaß daran haben, jetzt den FC Bayern endlich mal als Nicht-Tabellenführer zu sehen. Aber wir werden mit dem heutigen Tag diese herabwürdigende, hämische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen.
Karl-Heinz Rummenigge sah sich sogar aufgrund der Berichterstattung der letzten Wochen genötigt, in seinem Eingangsstatement die ganz großen Geschütze aufzufahren.
Ich glaube, was man da lesen musste, hatte ja eigentlich nichts mehr mit Kritik an der Leistung zu tun, sondern war eigentlich nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. Möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren.
Besonders der Springer Verlag bekam heute sein Fett weg. Aber auch andere Pressehäuser und TV-Sender wurden scharf angegriffen. Absurd wurde es nur, als sich Uli Hoeneß zum Verkauf von Juan Bernat äußerte, den einige Journalisten als nicht glücklich ansehen.
Zum zweiten Mal habe ich jetzt gehört, dass du den Juan Bernat so verherrlichst. Das Wohl und Wehe des FC Bayern hängt davon ab, dass wir Juan Bernat nach Paris verkauft haben. Ich sage dir mal eins. Als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, dass wir ihn abgeben. weil er uns fast die ganze Champions League gekostet hat. Und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja?
Ob diese Kritik an einem Ex-Spieler jetzt weniger polemisch ist als manch kritischer Beitrag über den FC Bayern, sei jetzt dahingestellt. Fakt ist, von Selbstkritik an der Ergebniskrise war heute weit und breit keine Spur. Man hatte eher den Eindruck, die Bosse wollen mit ihrer Medienschelte von den wahren Problemen rund um die Mannschaft ablenken.
Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Sie können unsere Sendung nachhören, als Podcast herunterladen. Auf wdr5.de finden Sie sie oder auch auf ndr.de/info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.